SRF 1.
SRF 1 Doppelpunkt.
Dank der modernen Medizin leben die Menschen heute länger. Auch die sehr krank sind und eine besondere Pflege brauchen. Wenn eine Heilung dann nicht mehr möglich ist, braucht es etwas anderes. Die sogenannte Palliativcare. Palliativcare will nicht heilen, auf Latinisch curare, sondern eben palliare. Und das heisst wörtlich bemanteln. Die Palliativbetreuung sollen die Patienten, Patientin also am Lebensende wie einen schützenden Mantel umgeben. Und so das Leben nicht länger, aber einfacher machen. Dazu gehört neben der medizinischen Betreuung auch spirituelle und emotionale Unterstützung. Palliativcare und wie sie in der Praxis aussieht, hören Sie den Doppelpunkt von der Regula Zinder von der SRF Gesundheitsredaktion.
Der Zahnarzt Dirk Longhaus ist 57, hat zwei erwachsene Söhne und Krebs im Endstadium. Und er will daheim sterben. Die meisten Leute wollen daheim sterben. Zahlen zeigen, dass nur gut ein Viertel auch wirklich daheim stirbt. Fast die Hälfte stirbt im Spital und ein Viertel in einem Alters- oder Pflegezentrum. Der Dirk Longhaus wird von der Nicole Omen, kurz von der Nick von der Spitex Lies, betreut. Sie spritzt ihm Mistu-Extrakt und bei Bedarf auch Morphium. Das macht der Dirk Longhaus zwar nicht gesund, aber es lindert ihm die Schmerzen. Nicole Omen ist mit dem Dirk Longhaus und seiner Frau Andrea per Du. Es gibt zur Begrüßung auch Küssli links und Küssli rechts. So eng und intensiv ist das Betreuungsverhältnis nach 5 Monaten. Ich darf mit Nicole Omen mit auf Hausbesuch. Sie hat einen Koffer dabei, fast wie einen Arztkoffer.
Ja, man sieht, es sieht fast so aus, aber das ist Sachen, die drin hat, für wenn ich Subkutanspritzen mache oder sonst auch intravenös, könnte ich auch einfach, dass ich alles dabei habe. Das ist gut. Also, dann Murti, jetzt kommen wir gerade bei Ihnen an. Und den Ordner habe ich dabei und Blutdruckapparat. So.
Hi.
Hallo.
Hi.
Hi.
Ja, hat alles geklappt?
Ja.
Hi.
Mit
dir. Bist du im Stress oder was?
Ein bisschen schon.
Ja, okay. Was sehen wir? Hallo.
Freut mich
auch.
Der Dirk Longhaus hat das Pflegebett in der Wohnstube. Vor 1,5 Jahren hatte er einen Lungenriss gehabt, vor 5 Monaten einen zweiten. Und da hat man zufälligerweise im MRI einen Lungentumor entdeckt. Zusätzlich hat man einen Nebennierentumor und Metastasen an der Aorta festgestellt. Der Dirk Longhaus ist mittlerweile nur noch Haut und Knochen.
Ah. Ja, mir geht's besser.
Es geht dir eindeutig besser.
Ja.
Wirklich? Also,
ja. Doch.
Wieder beweglicher?
Wieder gut geschlafen.
Sehr gut. Und mit den Schmerzen?
Es ist halt einfach jetzt hier. Ne?
Ja,
das ist halt, also so wie so Bluterguss, weißt du, so
ja.
Rechte Seite.
Genau.
Ja.
Was habe ich müssen näher wegen dem?
Nee. Du weißt doch, ich bleibe eisern.
So.
Weil sobald ich dann Schmerzmittel nehme, dann scheiß Verdauung. Ne? Und kein Appetit vor allen Dingen. Ne? Das ist dann doof. Ne? Und das will ich jetzt vermeiden. Weil ich muss ja was auf dem Rippen haben.
Ja. Der Longhaus spürt sehr gut, was er braucht und was er nicht braucht. Und was ihm auch zum Beispiel auch sehr gut helfen kann in solchen Situationen, sind Massagen. Seine Frau macht das auch. Also wenn er auch Angst hat oder so, kann man ihm auch zum Beispiel ganz gute Fußmassagen machen. Oder er hat auch extreme Schmerzen hinter im Rücken gehabt. Das hat er viel weniger, seit er ein Pflegebett hat daheim.
Genau.
Und das sind so Sachen, die auch sehr wichtig sind in der Pflege, dass man eben den Patienten abholt, was kann man ihm bieten, was tut ihm gut, wo kann man Lebensqualität fördern. Und es muss nicht immer Medikamente sein, es sind so Sachen auch sehr wichtig. Also, die Frau gibt ihm oft so ein Bad, was ihm extrem gut tut. Es ist wie ein Schutzholz, fühlt er sich dann auch nachher. Oder man kann auch Wickel machen.
Der hat jetzt hier das Pflegebett im Wohnzimmer.
Ja.
Der schlaft hier, das ist euer Bett hier.
Ja, weil wir haben zwar ein super Bett oben, aber da ich ja jetzt nur noch auf meinen Knochen liege, ist mir das zu hart. Ne?
Ihr seid neben der Familie, seid bei den Leuten, darum habt ihr so hier in der Stube.
Ja, absolut. Weil diese Eintönigkeit in der Klinik, das habe ich jetzt nun genug hinter mir. Und immer weiße Wände angucken, außer den kleinen Fleck da an der Wand, das ist der Fernseher. Habe ich auch keine Lust drauf.
Da ist auch Frau Longhaus. Und die Familie spielt eine ganz wichtige Rolle in der Begleitung daheim. Weil es geht, ich sage immer auch an den Patienten selber, es geht ihm gut, solange es der Familie gut geht. Und umgekehrt auch. Also da muss man beides probieren zu tragen. Und das ist ganz wichtig. Ja.
Wie geht es euch, Frau Longhaus?
Verschissen, danke.
Aber seid ihr froh, dass euer Mann daheim sein kann?
Solange es ihm so geht, dass es mich nicht quält. Auf jeden Fall. Und was kommt, weiß ich nicht.
Seid ihr noch am Überlegen, ob ihr das wirklich könnt, hier als Angehörige?
Das kann man nicht im Voraus wissen. Das wird sich entwickeln.
Lass einfach auf noch zukommen.
Also ich fühle mich gut aufgehoben bei der Nicole und bei einer Freundin, die da mit dabei ist. Und ich hoffe ganz stark auf die beiden, dass die mich so tragen, dass ich das auch mittragen kann.
Der Dirk Longhaus sagt, dass er vor seiner Diagnose vor 5 Monaten gar nicht gewusst hätte, was Palliativcare sei. Der erste Gedanke nach der Diagnose sei Exi gsi, ein begleiteter Freitod.
Ganz stark war das Verlangen gewesen, am Anfang nach der ersten Chemo. Es war die Hölle. Es war die Hölle. Ich habe nicht mich übergeben oder Durchfall gehabt oder sonst irgendwas. Das war nicht der Fall. Nein, ich habe gedacht, mir ist eine Dampfwalze über den Körper gefahren und hat mich platt gemacht. Es war die Hölle. Und so habe ich gesagt, nee, wenn die Chemotherapien jedes Mal so laufen, nee. Und ohne mich, no chance.
Gerade dir als Zahnarzt hättet ja Zugriff auf entsprechende Mittel. Jetzt würde ich sagen, die dritten Exit nicht bei, habt ihr selber etwas in Reserve? Oder ihr wüsst, ihr könnt eine Überdosis nehmen?
Ja, also ich weiß schon, wie man es macht, gell? Wenn es wäre. Ja? Nur die Frage ist, nur ist man dann fähig? Das ist die andere Sache. Ne? Das haben wir gerade gestern das Thema eben gehabt, dass wenn ich also noch ein bisschen zappeln kann, ja, da wüsste ich schon, was ich zu tun habe, ne? Oder was geht und was nicht geht. Ne? Nicht in Form von Medikamenten, es gibt auch andere Möglichkeiten, ja, die sind viel einfacher.
Der Dirk Longhaus macht mit der Hand eine Geste an der Gurgel. Seine Frau Andrea Longhaus verwirft entsetzt die Hände. Nick Omen diskutiert mit dem Ehepaar Longhaus, wie in einer Notfallsituation kann reagiert werden. Gerade solche Diskussionen, das sei auch Palliativcare, sagt Nick Omen. Vor 2 Monaten hatte Dirk Longhaus im Spital einen Darmdurchbruch ins Körperinnere. Das war mit höllischen Schmerzen verbunden. Und er hat so geschrien, dass es die ganze Etage vom Spital gehört hat.
Wenn er wieder so schreit wie im Krankenhaus, wird das ein Leben lang mich begleiten. Und ich möchte dieses Schreien nicht im Ohr haben, ein Leben lang. Damit muss ich dann leben. Du hast alles zusammengeschrien. Und das ist eine Angst von mir, dass wenn du hier liegst und du kriegst plötzlich so einen Wahnsinnsschmerz, bis sie da ist und dir hilft, dass ich dieses Schreien im Ohr nie wieder vergessen kann. Und damit muss ich dann leben. Oder die Kinder, die da sind.
Aber Andi, das war in 5 Minuten wie angeschossen. Ja, eben. Ja, was willst du damit sagen? Du wirst das Schreien dann hören müssen, weil anders geht's nicht. Es geht nicht anders. Und dann nützt, wann wird das passieren? Mir kann das jeden Tag passieren. Mir kann es stündlich passieren.
Da habe ich Angst. Mhm.
Soll ich einkaserniert werden, nur damit du denkst, oh, damit ich das Schreien nicht höre? Ja, wann soll das dann passieren? Morgen, übermorgen, in 1 Monat, in 2 Monaten? Hey, vergiss es.
Ich habe nur gesagt, dass ich davor Angst habe.
Es muss ja nicht der Darm sein. Es kann ja meine Aorta sein. Da wirst du kein Schreien hören, Andi, das kann ich dir gleich sagen. Ja, das geht dann, bumm, du wirst ein Platschen hören auf dem Fußboden vielleicht. Dann ist es um, das ist also wie ein plötzlicher Herztod. Ne? Also das,
aber das macht dir natürlich Angst, das ist klar. Das macht doch Angst. Solche Aussagen. Ich meine das richtig tief in meinem Innersten. Ich spreche von Ängsten, die ich habe. Und da nutzt kein Stöpsel im Ohr.
Ja, aber was soll ich denn tun? Soll ich auf den Mond fliegen oder was? Ich kann es dir nicht sagen. Was soll ich denn tun? Dann sag mir irgendwas. Sehen Sie, sie kann es nicht sagen. Es gibt auch keine Lösung. Es ist einfach so, wie es ist. Und ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, dass sie das in ihrem Ohr hat. Oder haben wird in Zukunft. Ja.
Es gibt natürlich auch Palliativ.
Hi, hallo.
Es gibt ja natürlich auch Palliativstationen oder Palliativabteilungen, oder? Wo gerade manchmal ja auch Entlastung war für die Angehörigen.
Ja, aber ich will nicht weg. Dann kann ich in die Klinik Linde gehen und mir die weiße Wand angucken.
Darum ist es auch wirklich wichtig, dass man miteinander gut kommuniziert. Und er hat letztens auch so eine Situation gehabt, wo er ähnliche Symptome hatte und es hat ihm selber Angst ausgelöst. Und das ist auch wichtig, dass er auch, wenn er das nächste Mal wieder bei Frau Hassler ist, darüber redet. Weil aber wir können es, so wie klar ist, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir müssen auf alles gefasst sein. Aber wir können nicht alles... Oder wir können hier nicht operieren. Also von dem her eben, man kann nicht alles ganz 100% abdecken. Aber man muss realistisch bleiben. Das, was machbar ist, das wird gemacht. Und wenn es einfach nicht mehr tragbar ist, weil das muss man eben wirklich eben dann noch miteinander sprechen. Aber ich habe wirklich auch Frau Langhaus wirklich gemerkt, sie hat so viele Schritte schon gemacht. Und das, der Gedanke ist natürlich auch schrecklich, wenn man jemanden, den man liebt, eben so leidet oder Schmerzen hat, das ist grausam. Und das auch können tragen, das ist nicht einfach. Und das muss man respektieren. Und das ist auch das, was ich vorher, man hat verschiedene Phasen, die man durchmacht. Und mal ist er einen Schritt weiter und mal ist sie wieder weiter. Und dann geht er wieder einen Schritt zurück. Und dann, eben das ist auch das. Aber man muss im Gespräch bleiben miteinander und man muss von beiden Seiten den Wunsch ernst nehmen. Und das ist ganz wichtig. Nur so wird man es so schaffen. Und eben so wie er auch ihr Gefühl muss wahrnehmen, umgekehrt auch. Und sein Wunsch ist natürlich auch sehr schön. Und probieren wir auch wahrzunehmen. Aber eben in Zusammenarbeit auch mit Frau Hassler. Und ich bin sehr dankbar, dass der Herr Langhaus sich auch wirklich sehr gut äußern kann, was er fühlt. Aber eben, er merkt selber auch, eben, dass das auch bei ihm auch Angst auslöst.
Ich kenne deine Ängste, also das ist ja nur Quatsch. Aber ich habe keine Lösung. Ich habe keine Lösung, außer, dass du mich irgendwo hinschicken musst. Das kannst du, das bedeutet, da kannst du heute Nachmittag gerade mit anfangen. Weil ich kann dir nicht sagen, wann, was und wie passiert. Und was passiert.
Also zum Beispiel habe ich ihm gesagt, wenn was passiert, dann rufe ich sofort Nicole. Dann müsste er 5 Minuten Schmerzen aushalten. Und dann kommt sie und gibt die Morphiumspritze.
Nein, das können wir viel einfacher lösen. Du musst mir einfach nur eine Morphiumspritze geben, damit ich mir selber reinragen kann. Das ist doch gar kein Thema.
Ich habe das letzte Mal so gezittert, wie ich da eine Spritze aufziehen sollte. Ich bin nicht in Übung. Und wenn ich dann einen schmerzengebeutelten Freund da vor mir liegen habe und dann soll ich... Da soll ich diese Dings da aufziehen und dann sagt er, mach, ich kann nicht mehr. Dann rufe ich sie lieber schneller an. Dann hat sie in 5 Minuten besser die Spritze aufgezogen, als ich 5 Minuten brauche, bis ich das irgendwie da hinkriege. Ich bin kein Profi.
Aber das kann man auch alles, aber es muss alles Step by Step sein. Und eben, es ist auch wichtig, dass auch so Gefühle angesprochen werden, weil man kann auch die Spritze vorbereiten. Und ich habe Ihnen letztes Mal auch schon gezeigt, man hat so spezielle Subkutanleitungen, wo man liegen kann, dass die wochenlang bleiben liegen. Und dann kann man noch eben eine Morphinspritze aufziehen. Und dann muss sie nicht mit Nadel hantieren, nicht aufziehen. Aber das alles Step by Step. Und gerade ist es wichtig, dass man auch nicht zu viel, weil sonst löst es noch mehr Angst aus. Und es ist ganz wichtig, dass man auch Vertrauen hat und dass sie auch spüren, dass wir für ihnen da sind. Und es ist ein kleiner Gruppe, die da ist, aber eine, die sie darauf zählen können. Und das ist wichtig. Und eben, auch am Anfang ist zum Beispiel schon das Spitalbett ist schon nicht so einfach gewesen. Und plötzlich komme ich und dann hat sie das organisiert. Und dann sieht man, wie sie Schritte macht. Das ist so genial. Aber dass Angst um ist, Unsicherheit um ist, das ist klar. Und das geht langsam. Aber es ist unglaublich, wie stark trotz allem, sie zusammenhalten und zusammenstehen und auch wie viel Frau Langhaus trägt. Also das darf man nicht unterschätzen. Aber eben, ihr Leben wird jetzt auch wieder viel enger. Also das ist auch, oder? Also das ganze Umfeld spielt dort eine Rolle.
Wir sind plötzlich den ganzen Tag zusammen. Und unser Leben war eigentlich immer so, dass jeder gemacht hat, was er wollte. Das heißt, wir haben uns dann abends gesehen, als mein Mann noch sehr jung war. Und da war der immer unterwegs mit seinen Ämtern und so weiter. Und wir haben uns eigentlich weniger gesehen. Und hier in der Schweiz haben wir uns dann mehr gesehen, die letzten 10 Jahre. Und jetzt sehen wir uns fast den ganzen Tag. Und dann muss man sich auch überlegen, was macht das jetzt mit uns beiden? Mit der Belastung sowieso. Aber wir waren sonst immer uns frei bewegt. Und das ist jetzt auch ein großer Unterschied. Und zumal auch im Wohnzimmer noch. Das ist ja auch hier. Hier spielt sich eigentlich das meiste ab. Und ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt viel weniger Fernseh gucke. Wenn er jetzt schläft, dann gehe ich nach oben und so weiter. Sonst hätte ich vielleicht mal den einen oder anderen Film noch gesehen oder was weiß ich. Oder wenn unser Sohn übers Wochenende schleicht er hoch und macht sich einen Kaffee, dass Papa nicht wach wird. Aber die Kaffeemaschine ist halt laut. Da kann man ja eben. Wir versuchen einfach dann, wenn er schläft, uns wie die Mäuschen zu verhalten. Das haben wir früher auch alles nicht gemacht.
Der hat das Wohnzimmer eigentlich nicht mehr. Früher hat er es mal gehabt. Er hat Praxis gehabt. Das ist auch schon etwas wichtig. Im Wohnzimmer wohnt man, lebt man. Das ist eine
Lebenssituation. Trotz mit der Belastung, wie geht es ihm jetzt, wenn er schnauft. Einschnauft, höre ich das. Wenn er hustet, höre ich das. Das höre ich oben. Und dann habe ich zu mir gesagt, ich blende das jetzt aus. Ich bin da oben, mache die Tür zu. Und wenn wirklich starker Schmerz aufkommt, dann muss der schreien und dann höre ich das. Aber ich will nicht mehr hören, husten, ich will nicht mehr hören, schnaufen, einatmen, weil dann werde ich jede Stunde wach und dann bin ich unten durch. Das ist wie, als wenn man ein Kind immer hört.
Auch ein bisschen Angst, irgendwie ist etwas.
Ja, ich bin ein Angstmensch, sowieso.
Das ist auch eine von meinen Aufgaben. Manchmal spürt man die Spannungen und es ist aber wichtig, dass man auch miteinander reden kann und dass die Spannung ein bisschen oben runterkommt, dass jeder Ort das kann sagen kann, was ihn belastet. Das ist, weil sonst kann man das nicht tragen. Das ist klar.
Ja. Wir reden ja miteinander. Das ist ja nicht so, dass wir uns angreifen an die ganze Zeit.
Und ich möchte mal sagen, ich bewundere meinen Mann, dass der sich so verhält. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich das Gleiche hätte. Ich bewundere ihn, dass er sich konzentrieren kann auf Dinge, die gemacht werden müssen und dass eigentlich das andere, was ja immer wie ein Damoklesschwert über ihm hängt, dass er das so zurückstellen kann und sich auf das konzentrieren kann, was er kann. Und da bewundere ich ihn und unsere Kinder bewundern ihn auch dafür.
Und trotzdem konfrontiert er sich selber auch manchmal mit der Situation. Kannst du das mal erzählen von Beate Berg?
Aha.
Ja, große Hochachtung dafür, wirklich.
Das ist also immer mal Thema jetzt zwischen meiner Frau und mir gewesen, das Leben nach dem Tod und so, was machen wir und so. Wir haben also unseren Familienbaum am Beatenberg, Oase der Ewigkeit. Das ist eine Doppeleibe, also es sind 4 Stämme, es ist eine Eibe. Und da möchten wir also dementsprechend nach der Kremation eben verstreut werden, unten an der Wurzel. Unser Hund, unser Berner Sennenhund, den haben wir auch kremiert hier. Lag schon da und unsere beiden Meerschweinchen wurden auch kremiert und liegen da auch bereits schon. Und da waren wir jetzt nochmal am Beatenberg gewesen, das war vorletztes Wochenende, gell? Mhm. Ja, Sonntag vor einer Woche, genau. Weil ich nochmal zum Baum wollte. Ein super Platz, da ist immer Dammwild da, man sieht es an den Kötteln, ist sehr moosig, ja, es ist also wirklich ein Platz, hinten dran ein Felsen, wie so eine kleine Grotte. Und der Baum halt einfach da mittendrin. Und das Makabre dabei ist, dass das Medikament, das mich jetzt heilt in der Chemotherapie, eben von der Eibe kommt. Schon noch cool, hä? Und ich suche mir diesen Baum aus, weil wir sind durch den ganzen Wald gelaufen und ich sehe den Baum und sage, Andi, das könnte doch der Baum sein, ne? Ja, und da waren wir da. Ich wollte nochmal zum Baum. Und wir haben eigentlich immer so Tortenstückchen so ein bisschen aufgeteilt und ich habe dann gesagt, nein, es sollte nicht ihre, also Vater ist hier, dann ihre Mutter kommt da und dann kommt Andrea, also Andi kommt hier und ich dann da und sind da also der Hund und die Meerschweinchen und die Jungs können dann auch irgendwie und da habe ich gesagt, weil in ihrem Segment, Kompartiment, ja, ist wie so eine Einziehung. Ja, also das Dreieck und dann ist hier so eine Wurzeleinziehung und dann geht es hier weiter. So. Und dann habe ich gesagt, Andi, nein, ich möchte nicht da neben sein. Ich möchte mit dir in diesem Segment sein. Und deswegen war es gut, dass wir nochmal da waren. Wieso?
Meine Mutter liegt im Sterben und wir sind deswegen auch nochmal hingegangen, wegen ihm und einfach nochmal, um zu dem Baum zu gehen.
Es hat ihn richtig nachgenommen, zu erzählen von dem Baum am Beatenberg, wo gleich schon seine Asche verstreut wird werden. Mehr als der Verkauf von der Praxis, seinem Lebenswerk, wo ihn im Moment auch viel Kraft kostet. Andrea und Dirk Longhaus führen mit der Nick Omen von der Spitex an dem Morgen Gespräch, das sie vorher noch nie geführt haben. Vielleicht, weil es Zeit dafür ist, vielleicht macht auch das Mikrofon etwas aus. Der Dirk Longhaus erzählt, wie seine Mutter im Spital langsam gestorben sei und man schliesslich die Apparate klack, klack, klack abgestellt habe.
Vor Verfärbung der Leiche habe ich Angst. Weil er mir das so genau beschrieben hat, wie die Apparate klack, klack, klack ab. Und hat er gesagt, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, wie dann das Leben aus dem Körper ging. Und ich habe es sehr, sehr schwer daran zu schaffen. Und das Bild habe ich heute noch im Kopf. Und dann habe ich gedacht, ei, du liebe Zeit, ich mache alle Fenster auf, dass die Seele entweichen kann. Und wie lange werde ich da stehen und mir das anschauen, wie mein Mann mir das erklärt hat, wie es mit seiner Mutter so beschäftigt war, wie die sich verändert hat. Ja. Das hast du mir sehr, sehr eindringlich erzählt. Und so eindringlich ist es bei mir angekommen.
Ich habe eindringlich erzählt, ich habe ja nur, also ich habe ja nicht Details genannt, aber ich meine einfach nur die Todesverfärbung. Wo das dann violett, grün, blau, sonst was wird. Ne? Das meine ich. Das andere, boah. Da habe ich zu ihr gesagt, zu meiner Frau gesagt, das guckst du dir nicht an.
Ich krieg die Krise, Horrorszenario, Verfärbung, Schreie. Ich krieg alles oder nichts. Ich bin vorher schon fix so fertig. Ich bin vorher schon fix, ist noch nichts passiert, aber ich bin vorher fix so fertig und es ist noch nichts passiert.
Ja, mit so Geschichten. Hi.
Andrea Longhaus fühlt sich richtig allein und auch die schlechten Gewissen plagen sie. Ihr Mann würde alles daran setzen, dass sie daheim könnte sterben, hätte sie die Diagnose. Sie hätte Angst, ihn zu enttäuschen. Gerade wenn er dezidiert sage, er gehe nicht in ein Spital. Aber sie hätte einfach Angst vor seinen Schmerzen.
Wessen Wunsch muss mehr respektiert werden? Der, der noch lebt oder der jetzt eigentlich in seine Ruhe haben möchte?
Das ist die zentrale Frage.
Und das ist auch wieder etwas, das kann man jetzt nicht jetzt sagen. Da wächst man drin hinein. Das ist und dann darum ist die Zusammenarbeit extrem wichtig mit den Ärzten. Dass so Sachen müssen angesprochen werden.
Vor was ich noch Angst habe, ist, wenn er Atemnot bekommt.
Da kann man gut darauf reagieren. Da kann man wirklich gut darauf reagieren. Also da kommt eine Phase, die nicht so schön wird sein, aber man kann reagieren. Und da kommst du, tue ich dir auch langsam anleiten. Und das ist ein Prozess. Ja.
Ich vertraue auf euch. Auf euch, ja. Ich versuch's, aber wer hat das Recht zu entscheiden, bleibt bestehen.
Diakonis ist eine kleinere Abteilung. Das ist die Einzelzimmer dort, alle Einzelzimmer.
Wo ist das denn?
Das ist in Diakonis, das ist in Bern.
Ich habe schon jemanden besucht da. Die haben das Bett raus auf die Terrasse geschoben, da konnten die den Sonnenuntergang sehen.
Aber wie sieht das Zimmer denn aus?
Das Zimmer ist schön, sie sind weiss, aber sie haben farbige Vorhänge, farbige Decke. Also es ist anmächelig, also es ist wirklich nicht so ein steriles Zimmer wie sonst. Und man kann auch selber Bilder aufhängen, wenn man das will. Also,
das wollte ich jetzt wissen, was ist genau, an der Wand?
Genau, also.
Da können wir drüber reden.
Nick Omen hat einen Prospekt vom Diakonis im Auto geholt und der Dirk Longhaus war plötzlich gewundert und hat sogar gefunden, er gehe das Diakonis sogar mal anschauen. Palliativstation vom Diakonis besuchen wir später in der Sendung auch noch. Also, Palliativcare heisst, was wir bis jetzt gehört haben, Schmerzen lindern, helfen, ohne Zeilen und Gespräche. Nelly Simmen ist Palliativcare-Spezialistin. Sie beratet Spitex und Hausärzte und gibt Kurse an Pflegefachschulen. Sie kennt sich mit dem Wunsch, daheim zu sterben, aus.
Ich finde es schön, wenn jemand daheim sterben kann, weil das Netz da ist, weil der Hausarzt heimgeht, weil Pflegefachleute da sind, die Pflege übernehmen, vielleicht eine Haushalthilfe noch hilft, vielleicht freiwillige Mitarbeitende, die auch entlasten und vor allem die Nächte wachen, damit die Hauptperson gut schlafen kann. Dann finde ich das super, aber das ist nicht immer möglich. Und nicht alle Leute fühlen sich genug sicher daheim. Vor allem, wenn irgendetwas passieren könnte, haben sie Angst. Und ich denke, man sollte es nicht ausspielen gegeneinander. Daheim sterben oder in einer Palliativstation sterben, sondern wie schauen, ist es möglich, daheim zu sterben? Wenn ja, ist das gut und schön. Aber es gibt auch Situationen, wo es wichtig ist, dass man die Sicherheit hat vor einer Abteilung, 24 Stunden. Diplomiertes Pflegepersonal, relativ schnell ein Arzt, der kommen kann. Alles ist einfach organisiert. Man muss sich um nichts kümmern. Essen, Wäsche, alles ist da, geputzt wird. Es kann eine unglaubliche Entlastung sein. Und Angehörige können auf einer Palliativstation wirklich ihre Rolle als Angehörige einnehmen, können den Leuten nachsehen und müssen nicht noch den Haushalt organisieren und noch den Besuch bewirten. Das kann auch eine ganz grosse Entlastung sein.
Wichtig sei, dass man sich schon in guten Zeiten, am besten, wenn man noch gesund ist, Gedanken über das Ende macht.
Es wäre sicher grundsätzlich gut, wenn man sich früh mit diesen Sachen auseinandersetzt, sich Gedanken macht und im eigenen Umfeld anfängt darüber reden. Dass die Leute, die einen gut kennen, die dann unter Umständen später einmal auch für einen müssen entscheiden müssen, wenn man es selber nicht mehr kann, dass die wissen, wie man denkt über so bestimmte Fragen. Und wenn man es dann aufschreibt, in einer Patientenverfügung, mit Unterschrift, das auch beim Arzt deponiert, ist einfach die Chance viel grösser, dass es so einen guten Einfluss hat, wenn es dann darauf ankommt.
Sei es also mit Partner, Partnerin, mit den Kindern, mit den Eltern, wie auch immer, dass man darüber redet, das möchte ich mal nicht, schaut auf das, dass man das wirklich festhält und dass es ja, auch respektiert werden kann. Vor allem, man nimmt ja nachher auch den Angehörigen sehr schwierige Entscheidungen ab.
Genau, das denke ich mir ganz ein wichtiger Teil, dass die Angehörigen nicht so hilflos und ohnmächtig in dieser Situation sind, wo sie völlig gestresst sind und denken, was soll ich jetzt entscheiden? Habe ich es echt richtig gemacht mit dem? Hätte ich das die Person so wollen? Es ist ja dann schwierig, aber es macht es ein bisschen einfacher, die schwierige Situation. Was weiß.
Was gehört da dazu? Also sich Gedanken zu machen über lebensverlängernde Massnahmen, eben Regelung von Sachen, wem gebe ich was zum Beispiel, was soll mit meinem Nachlass passieren? Was gehört da dazu? Was für Gedanken soll man sich machen? Jetzt gerade für uns vielleicht Gesunde, die nicht so an den Tod denken oder so gerne ein bisschen wegschieben.
Ja, also es gibt mehrere Sachen, die sinnvoll ist, sich wie eine Stellung nehmen dazu. Das eine ist so, Reanimation, ja oder nein? Wollte ich ins Spital gehen? Wollte ich lieber, dass man Maschinen abstellt? Oder ist es mir wichtig, um das Leben zu kämpfen? Ich glaube, was mir wichtig ist, dass man noch sieht, man kann nicht die Entscheidungen schon jetzt total fällen, aber man kann wie überlegen, was ist mir lieber, oder? Ich zum Beispiel sage mir, ich will lieber eine gute Schmerztherapie haben, also genug Schmerzmedikamente bekommen, auch auf Gefahr hin, dass ich vielleicht das Leben verkürzt oder dass ich auch ein bisschen belämmert bin. Es ist mir weniger wichtig, dass ich ganz bei klarem Verstand bin. Jemand anderes sagt gerade das Gegenteil. Ich will bei klarem Verstand sein, möglichst lang. Ich bin bereit, auch ein bisschen auf die Zähne zu beissen. Mir zum Beispiel wäre es jetzt sehr wichtig, dass man mir die Haare bürstet und die Zähne putzt. Aber mich muss man nicht jeden Tag ganz waschen, das will ich lieber nicht. So Zeug, denke ich, macht durchaus auch Sinn, sich mal mit so Sachen auseinandersetzen und das aufzuschreiben.
Wenn man um die letzten Dinge, um die Wünsche von jemandem weiss, dann kann man jemanden auch in seinem Sinn lassen, aus seinem Leben nicht länger, sondern vielleicht leichter machen.
Es ist eigentlich nichts Neues. Heute macht man es einfach mit den heutigen Mitteln. Und es ist halt eine Gegenbewegung zu dieser Bewegung, wo man Sterbende so ein bisschen vernachlässigt hat und die Untersuchungsraum geschickt hat, ins Badzimmerabteil, wo die Chefvisite nicht mehr zu ihnen ist, wo man nicht gewusst hat, was man denn mit diesen Leuten reden soll und wo man nicht mit ihnen offen und ehrlich über die Situation noch geredet hat.
Palliativcare ist auch in der Hausarztpraxen ein Thema. Christoph Gina ist seit fast 30 Jahren Hausarzt zu Messen. Das ist im solothurnischen Richtung Seeland. Er ist zusätzlich bei palliativ.ch bei der Fachgruppe für die Ärzte dabei.
Also Palliativcare ist ja wie ein modernes Schlagwort geworden. Hausärzte behaupten ja immer, wir haben, und das ist ja so, immer schon Patienten begleitet in ihrer letzten Lebensphase. Aber vielleicht nicht in dem Sinne, wie man heute Palliativcare versteht, nämlich als Betreuung, Begleitung in all seinen Dimensionen vom Menschen in der letzten Lebensphase, weil er krank wird oder gebrechlich wird. Und zwar nicht nur rein Diagnose orientiert, sondern als Mensch in seinen Dimensionen, auch existenziell, spirituell, mit seinen Symptomen, mit seinen Leiden, unter Einbezug von den Angehörigen. Und dieser ganzheitliche Ansatz, ausgeübt im Team, das ist eigentlich moderne Palliativcare.
Gerade wenn jemand daheim sterben will, sei das Team unabdingbar. Eine gute hausärztliche Palliativversorgung sieht so aus, dass verschiedene Fachleute zusammen mit dem Patienten und seinen Angehörigen an einen Tisch kommen. Christoph Gina erklärt es mit einem Beispiel.
Ein relativ junger Mann, schwer erkrankt ist, eigentlich kein Hausarzt hatte, in Behandlung war wegen einem Pankreaskarzinom, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist in der Regel ein Todesurteil. Es ist fast leider immer noch so. Was mir eine Spitex-Frau hat angerufen und gesagt, so geht das nicht mehr. Der Mann hat überhaupt keine Betreuung. Und hat mich dann gebeten als Hausarzt und will ich mich ja mit Palliativcare vor allem auch beschäftigen, mit der Familie Kontakt aufzunehmen. Und durch die Kontaktaufnahme ist das erste Gespräch entstanden und schlussendlich sind wir ein ganzes Team zusammengekommen und haben zusammen mit der Spitex, zusammen mit anderen Professionen versucht, dort im Sinne eines Betreuungsplans zusammen mit dem Patienten den letzten Lebensweg auch zu planen.
Andere Professionen? Ist da noch eine Physiobeteiligung oder was sind da noch für andere Professionen dabei gewesen?
Das ist halt sehr individuell. Also der Patient hat jetzt Mühe gehabt mit dem Schlucken, hat Mühe gehabt mit der Ernährung, da kann man den Ernährungsberater beiziehen, je nachdem, wie der Patient das wünscht. Oder man kann eine Schlucktherapeutin beiziehen. Und da gibt es so verschiedene hoch motivierte und auch ausgebildete Leute. Und wenn man ein gutes Netzwerk hat, kann man die so punktuell dazu nehmen. Und das ist immer eine enorme Erleichterung. Aber sie sind Psychologen, und hier und da der Kompensiersystem, dann müssen wir die Patienten unter Umständen stationär in eine Palliativstation zur Stabilisierung aufnehmen und wieder danach entlassen.
Und der Patient hat dann wirklich auch können, daheim bleiben, und das System hat dann funktioniert, wie er Pflege hatte, Betreuung hatte.
Bei diesem Patienten, es war eine hochkomplexe Situation, ist es tatsächlich so, dass er sehr lange daheim bleiben konnte. Das war eine Familie, also eine Partnerschaft, wo die Kinder ausgezogen sind. Der hat in der Mietwohnung gelebt. Das war eigentlich wunderbar. Aber die Frau ist in der letzten Lebensphase, was da wirklich darum ging, Abschied zu nehmen, war einfach mit der Situation überfordert gewesen. Zusammen mit dem Patienten und mit der Frau hat man dann immer ein Plätzchen auf der Palliativstation anbieten, primär zur Entlastung. Und er ist dann dort auf der Palliativstation nach seinem Wunsch und nach dem Wunsch der Angehörigen gestorben. Und das hat für alle gestimmt.
Dann gehen wir jetzt doch mal auf eine Palliativstation. Die Palliativstation vom Diakonis zu Bern gibt es seit über 20 Jahren. Sie war die erste solche Station im Kanton Bern gewesen. Mittlerweile hat das Diakonis 18 Zimmer, 9 davon im Haus Oranienburg. Gehen wir doch mal rein. Wir sind hier Palliativstation im Diakonis zu Bern. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin Regula Traxler, die führt mir jetzt mal ein bisschen um.
Ja, gerne. Kommen Sie mit. Wir sind hier auf der Abteilung in der Oranienburg. Wir haben 9 Einzelzimmer mit jener Nasszelle.
Es hat jetzt für mich nicht so einen Spitaleindruck. Also wir haben hier Parkettboden, klar, es sind helle Gänge, aber es hat jetzt für mich eher so etwas, jetzt meine ich bei einem Hotel.
Wir wollen den Patienten ein Gefühl vermitteln von Geborgenheit, von Sicherheit, von Schutz, von Intimität, dass sie geschützt und geborgen sein können.
Gut, gehen wir da mal weiter, Gang führen.
Vielleicht spannend oder interessant ist eben zu sehen, dass wir ein interprofessionelles Team sind. Wir haben eine Ergotherapeutin, eine Lymphdrainagetherapeutin, Musiktherapie ist möglich, psychosoziale Beratung und auch Seelsorge. Wir haben auch eine Psychiaterin, die bei Bedarf kommt. Wir haben freiwillig Engagierte, die Zeit verbringen hier, je nach Bedürfnis der Patienten oder der Angehörigen. Die Zimmer zeigen alle gegen den Garten raus, den wir hier haben. Man kann auch mit dem Bett oder mit dem Rollstuhl oder wenn man noch mag, zu Fuss in den Garten raus. Wir haben einen Aufenthaltsraum, der gedacht ist für alle.
Es sieht so aus wie eine Stube. Da hat ein Sofa, da hat Tische, da hat einen grossen Esstisch. Es kommt mir so ein vor wie einfach ein normales Wohnzimmer.
Ja, es soll auch. Wir sind ja also mit den Angehörigen, mit den Patienten, sind wir jetzt hier in einem gemeinsamen Prozess, würde ich sagen.
Und ihr habt hier noch jemanden in dieser Stube, gewissermaßen, den man im Spital nicht sieht, Katze.
Das ist unsere Michia, genau. Das ist ganz eine gespürige Katze. Sie merkt genau, wo sie einen Patienten hat, wo sie braucht, wo Beziehung braucht, wo Nähe braucht. Und sie hat sogar so ein feines Gespür, dass sie weiss, wie nah soll sie aufs Bett liegen, wie nah zum Patienten. Und auch wenn die Zeit wieder genug ist, dann geht sie wieder.
Also es heisst nicht wie in einem Spital, wo Tiere strengstens verboten sind, sondern der hat wirklich hier eine Hauskatze, die nach Belieben zu den Patienten gehen kann. Und Patienten sicher sich auch freuen.
Es nach Belieben im Sinn von dort, wo es passt. Also wenn jetzt jemand eine infektiöse Erkrankung hat, die wir müssen isolieren, dann hat das mit Gia keinen Zutritt, weil sie darf die Keime nicht vertragen. Oder es gibt Patienten, die Katzenhaarallergie haben. So viele Begrenzungen hat es, aber sonst wählt sie eigentlich den Ort, wo sie hergeht.
Oh, Angehörige, schaut sie auch ein bisschen zu den Angehörigen?
Sehr. Also wir hatten mal einen jungen Mann bei uns, der war 20 und die Mutter hat schweren Herzens oder die Eltern ihn gebracht und sie haben vorher noch gerade die eigene Katze müssen einschlafen lassen. Es war also dramatisch, der Übergang. Und die Michia ist vor dieser Tür gesessen. Wir wissen nicht, warum, am Tag, wo der junge Mann mit seiner Mutter eingetreten ist. Und die Katze ist eigentlich mit Michia wegen der Mutter immer da gewesen. Die hat Tage verbracht in diesem Zimmer und hat eigentlich die Mutter begleitet. Und der junge Mann war etwa 5 Wochen bei uns gewesen. Er ist dann bei uns auch verstorben. Und die Michia ist auch nachher noch rein. Wir haben das Zimmer dann geräumt, geputzt, frisch angezogen für den nächsten Patienten. Sie ist auf das frische Bett gehockt und hat wie noch Zeit haben, zum Abschied nehmen. Ja.
Ja, hier ist es nicht Spital, aber man kann mit dem Bett in den Garten raus, es hat eine Katze.
Wenn wir jetzt so einen wunderbaren Garten haben, das ist nicht für jeden das grösste Bedürfnis, an die Sonne zu gehen, als Licht. Für die einen ist das viel zu intensiv, zu viel Eindruck. Die brauchen das Zimmer und es reicht der Ausblick. Und andere haben den Wunsch, schier den ganzen Tag da draussen zu sein. Es hatte eine Frau, die war sehr naturverbunden. Die hatte den Wunsch, so gleich wie möglich raus. Wir haben sie unter den Baum gestellt, jeden Tag. Und sie hatte auch den Wunsch, von draussen zu sterben, wenn es irgendwie geht. Und meistens in der Schlussphase kann sie ja nicht mehr ausdrücken, was sie möchte und nicht möchte. Und darum ist es so wichtig, dass wir vorher die Bedürfnisse erfassen. Und von ihr haben wir das gewünscht. Und wir haben im Laufe des Spätdienst gemerkt, es nähert, dass sie wird versterben. Und wir haben ihr Bett vorausgeschoben unter den Baum. Es war schon dunkel gewesen und sie hat wirklich draussen versterben, wie es ihr Wunsch war, wie sie es dann auch noch gespürt hat. Aber wir haben ihr diesen Wunsch erfüllen.
Man meint ja immer, zu sterben sei nachher in aller Ruhe, in allem Frieden, fast ein bisschen wie im Film, der Kopf kippt auf die Seite und fertig. Oder ist im Kreise seiner Lieben eingeschlafen?
Ja, genau, das ist so eine Formulierung, die ich denke, die es nicht wirklich trifft. Also wenn es mündet in Frieden, dann ist es wunderbar. Aber es ist nie eine Wohlfühlsituation mit Kerzli, mit Duftlämpchen und so, sondern es geht an die Lebung, wie auch immer, von der Berührtheit, von den Emotionen, von der Existenz. Da wechselt etwas, das ist ein Übergang, ein elementarer Übergang.
Wir sind hier in einem Zimmer drin und sehen, es geht wirklich wunderschön. Wenn man hier im Bett liegt, sieht man einfach raus auf den Garten, hat wunderbare Aussicht gesehen, in die Aprilglocken rein. Das Bett ist extra so positioniert, dass man rausschauen kann.
Ja, in der Regel schon. Es hat auch so viel Raum. Wir haben aber auch die Freiheit, dass man das Bett umstellen kann. Es hat Leute, die gerne ganz ans Fenster möchten oder quer raus. Also wir stellen die Zimmer dann so, stellen das Bett und die Möbel, wie es für den Patienten passt.
Ich sehe hier eine Uhr hängen. Das ist auch noch speziell. Also in der Spitalzimmer hat es sonst keine Uhren.
Die soll helfen, Orientierung geben. Die Patienten, die bei uns sind, sind viele. Die Schwäche nimmt so zu, dass ihr Denkvermögen auch abnimmt. Sie dämmern, sie verwachen wieder. Sie haben keine Orientierung mehr, was ist es für ein Tag, was ist es für Zeit. Es soll helfen, Orientierung geben. Orientierung heisst auch Sicherheit.
Was ist noch anders? Also sonst als in anderen Zimmern. Also ich sehe hier noch das Duftlämpchen stehen. Es ist ein schönes Bild hier. Gut, Bilder hat man mittlerweile in den Spitalzimmern. Ein Laternchen hängt hier. Gelbe Vorhänge. Ja, es ist doch ein bisschen, es hat ein bisschen etwas anderes als jetzt ein Spitalbett. Es hat auch nicht den Griff oben durch. Klar, es ist ein Bett, wieder, wo man elektrisch bedienen kann. Aber es ist schon ein bisschen, es hat ein bisschen mehr etwas Hotel oder irgendwo Sanatorium, so ein bisschen, lassen wir es gut gehen.
Wir wetten ja auch, dass der Patient nicht denkt, er sei in einer hochsterilen Abteilung vom Spital, dass es wohnlich wirkt, dass es jetzt keinen Griff hat am Bett, ist mehr nicht, weil es schön aussieht, sondern wir wetten gerne so lange einem Patienten Unterstützung geben, dass er selber sich bewegen im Bett oder dass wir ihm Unterstützung geben, weil dann spürt er sich besser, wenn er über den eigenen Körper drehen kann oder aufsitzen. Es hat einen therapeutischen Sinn.
Der sagt, er hat auch Freiwillige, die hier arbeiten. Die unterstützen natürlich sicher auch die Angehörigen, dass die auch mal Pause machen können, dass die mal Ruhe haben. Ist es so, haben Patienten Angst, allein zu sein? Oder so ein bisschen, wie ist die Aufgabe der Freiwilligen?
Die ist eben ganz unterschiedlich, je nach Bedürfnis des Patienten. Es gibt Patienten, die sehr schätzen, eine Fußmassage überzukommen. Wir arbeiten mit ätherischen Öl, je nachdem, ob es belebend sein oder entspannend. Und sie können dann das auch wünschen. Es gibt Patienten, die gerne haben, dass jemand da ist und ihnen zulässt oder mit ihnen geht spazieren, eine Fußpflege macht oder Unterstützung gibt beim Essen. Es gibt eben auch Angehörige, die froh sind um ein Gespräch, weil ihre Angehörige vielleicht nicht mehr kommunizieren kann und sie sehr auf sich allein gestellt sind. Sie können aber auch in der Hotellerie unterstützen oder in der Pflege uns beim Positionieren des Patienten. Also sie sind eigentlich, stellen sich mit ihrer Zeit und mit ihrer Persönlichkeit zur Verfügung, dort etwas hineinzuschenken, wo wir von beruflicher Seite her jetzt nicht können, wegen dem Alltag. Also es ist ein Supplement an Zeit, an Beziehung.
Eine Entlastung für das ganze System ist auch die Pfarrerin vom Diakonis. Ursula Stocker ist seit fast 10 Jahren Seelsorgerin auf der Palliativstation. Sie geht einfach so vorbei und lässt den Leuten zu, unabhängig von ihrer Religion. Und natürlich nur, wenn sie das will. Nicht nur die Angehörigen sind traurig, es gibt auch Patienten, die am Trauern sind.
Also es gibt die Patienten, die wirklich abgeschlossen haben mit ihrem Leben und sogar darauf warten und sich darauf freuen. Das sind dann schon oft auch ältere Patienten, Patientinnen und andere, die ja, sehr darunter leiden, dass sie jetzt Abschied nehmen von ihren Angehörigen oder Freunden. Speziell denke ich, kommt es dort zum Tragen, wo noch jemand jünger ist und noch Ehepartner, Ehepartnerin, Kind, gerade auch noch kleinere Kinder da sind, die sie zurücklassen müssen. Kinder, die sie nicht sehen, aufwachsen. Oder die Frage, ja, wie meistert das meine Frau nachher mit diesen Kindern? Der Rollenverlust, Rollenwechsel, da ist schon viel Trauer rum. Die Trauerarbeit, die ein Stück weit stattfinden muss, auf beiden Seiten, beim Patienten wie bei den Angehörigen.
Gehen wir zurück auf die Palliativstation zu der Regula Trachsler. Sie könnte nicht sagen, wer eher für eine Palliativstation sei, Patienten oder die Angehörigen.
Wir hatten letztlich eine Frau, die war knapp über 60, hatte sehr einen sorgenden Ehemann und einen Sohn, der zwischen 20 und 30 war, aber leichthändig gebiert, hat sicher das Leben lang für ihn gesorgt. Ist schon so krank, so schwach, hat sich kaum mehr ins Badzimmer bewegen und hat einfach gemerkt, daheim kann ich nicht loslassen. Ich kann meine Verantwortung nicht loslassen, weil die Aufgabe ist ja nicht fertig. Ich muss den Mann zurücklassen, wo ich weiss, er wird Mühe haben, mit dem Sohn zu begleiten. Aber sie selber war so weit und irgendwann hat sie tapfer Vermutung müssen sagen, ich muss jetzt an einen Ort, wo ich loslassen kann.
Ja, häufig ist eben das System nicht einmal, dass es nicht mehr mag und nicht kann. Also etwa 60, 65, da sind Kinder 30, vielleicht haben selber kleine Kinder, können auch nicht gegen das sein. Also jeder Angehörige hat ja auch noch sein Leben nebendran.
Das ist in der heutigen, denke ich, auch Gesellschaft, wo wir nicht in einer Grossfamilie leben, wo Kleinhaushalte sind und unser Leben ist meistens ja sehr ausgebucht. Beide Elternteile arbeiten. Ich denke, in so Setting ist ja vielleicht daheim auch nicht das Setting so lang ausbaubar. Da muss man schon früher für eine stationäre Lösung auch suchen.
Die Regula Trachsler geht zum Fenster. Der dünne Vorhang ist hellblau, der dick gelb.
Die Vorhänge haben schon eine Bedeutung, oder? Dass sie gelb und blau sind. Das ist nicht einfach, weil es schön ist, sondern wenn jemand tief traurig ist und nicht daraus rauskommt, dann nehmen wir den gelben Vorhang vornehmen, der einfach die Farbe hellend wirkt. Wie tief es dann auch geht, wissen wir nicht, aber das ist unser Beitrag. Wenn jemand aufgeregt ist, unruhig ist, dann nehmen wir eher den blauen vornehmen, der eine Ruhe reinbringt. Also auch das ist, hat einen therapeutischen Hintergrund. Also wir haben, sage ich, dramatische Szenen, wo Leute in diesem Prozess eben in delirante Phasen kommen, aufstehen, rausgehen, selbst- und fremdgefährdet werden, wo wir wirklich ganz fest wehren müssen und schauen. Und darum, der Sterbeprozess kann je nachdem, wie die Grunderkrankung ist vom Patienten, was er mitbringt, sehr, sehr anspruchsvoll sein und braucht darum die sichere Spitalpflege und Fachleute, die ganz gut wissen, was sie dann machen.
Es ist eben nicht nur ein Darniederliegen. Man meint immer, Sterbende liegen nur, die stehen gar nicht mehr selber auf. Aber es gibt eben solche, die neue Bewegung sind.
Sehr sogar. Also es gibt ja auch eine Phase, wo man sagt, oder wo man kann beobachten vor dem Sterben, die sehr dynamisch ist. Das ist wie so ein Durchgang. Niemand ist Ruhe. Aufstehen, rausgehen, auf die Toilette gehen. Der Darm entleert sich. Es ist wie ein Vorbereiten zum letzten Übergang. Das ist eine Unruhephase. Niemand ist sein Wohl. Kann sein. Es ist verschieden ausgeprägt. Und dann eher, dass es in eine Ruhephase mündet.
Müssen Sie da Zimmer manchmal beschliessen?
Zimmer beschliessen ist keine Lösung, weil sonst stünden sie sich ja fremdgefährden. Aber wir haben zum Beispiel Sensormatten, die wir am Boden liegen, dass wenn der Patient aufsteht, dass man sofort Alarm gibt, dass wir dort schauen können. Was wir machen, ist gefährliche Gegenstände wegstellen, das Bett ganz runterlassen, vielleicht eine Matratze vorne anlegen, dass ihm nichts passiert. Wir haben auch mehrere Patienten oder immer wieder, vor allem junge Männer mit Hirntumoren, natürlich auch Frauen. Und dort ist die Hirnveränderung ja so zunehmend und stark, dass sie sich nicht mehr orientieren können, dass sie zum Teil eben auch sehr unruhig werden und sich gefährdet.
Was auch immer das Thema ist, wenn jemand eine Diagnose hat, ist Exit. Exit, dürfen die da herkommen oder wie steht ihr zu Exit?
Wir haben da ein Grundsatzpapier, wo wir zu Suizidbeihilfe Stellung nehmen. Bei uns ist Exit ausführen nicht möglich. So Patienten müssen austreten. Wir bieten aber Hand im Sinn von einer Prozessbegleitung. Wenn sie kommen und eben unsicher sind, ist das der richtige Weg oder ist es nicht der richtige Weg, noch in einer Phase sind, wo die Symptome so im Vordergrund sind und sie leidend sind, dann bieten wir Hand bieten, für diesen Prozess zu gehen. Und sobald sie zum Entschluss kommen, ich will diesen Weg gehen, müssen sie für den letzten Schritt austreten.
Aber Exit-Beratung dürfen Sie empfangen hier schon?
Also ein Beratungsgespräch, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu finden, um nochmal zu evaluieren, ist es nicht das, das ist ganz neu, haben wir beschlossen, das ist möglich.
Aber gibt es Leute, die nachher austreten und sagen, ich gehe jetzt mit Exit? Oder sind sie nachher hier und sagen, doch, hier fühle ich mich so geborgen, jetzt bleibe ich hier?
Also in diesen 6 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, habe ich nur einen Patienten erlebt, der dann diesen Weg wirklich unter die Füße genommen hat. Wir sind überzeugt, dass eine gute palliative Begleitung der bessere Weg ist. Und der gute Weg ist und der, der das Leben denkt. Ja.
Also keine Abkürzung nehmen?
Nein, ich denke, bei der Abkürzung verpasst man etwas, da lässt man etwas unfertig zurück. Das ist Palliative Care.
SRF 1 Doppelpunkt.
Das war die Sendung Doppelpunkt zu Palliative Care.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.